natürlich ein herzliches Grüß Gott zu unserem heutigen Produkt-Update-Call über den First Eagle Amundi Income Builder und den International Fund. Mein Name ist Klaus Sokol, ich bin Executive Sales Director im Bereich Third Party Sales bei Amundi Deutschland und darf Sie durch den heutigen Produkt-Call begleiten. Das mache ich aber heute nicht alleine, daher freue ich mich sehr, dass Jan Vormoor von First Eagle dabei ist. Jan ist Senior Investment Specialist und ist den meisten von Ihnen sicherlich auch persönlich bekannt. Jan, vielen Dank, dass du wieder bei uns bist und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, Klaus. Das ist natürlich eine große Freude, wie immer, dabei zu sein, besonders jetzt hier kurz vor der Sommerpause noch mal ein kurzes Update zu den First Eagle Fonds zu geben. Würde ich mich auch gerne bei allen unseren Kollegen und Partnern sehr herzlich bedanken, dass ich heute die Zeit dafür nehmen.
Super, herzlichen Dank dafür, Jan. Und ich gebe gleich das Wort an dich. Erst noch ein ganz kurzer Hinweis. Die genutzte Präsentation und ein Audiomitschnitt erhalten Sie im Nachgang zu unserem heutigen Produkt-Update-Call per Mail. Unsere Teilnehmer aus Österreich und der Schweiz gehen bitte bei Bedarf auf ihre bekannten Betreuerinnen und Betreuer zu, um diese Dateien zu erhalten. Sollten Sie während der Präsentation Fragen stellen, der Herr Kotalakidis hat es ja schon erwähnt, so können Sie diese gerne in der Chat-Funktion stellen. Diese Fragen und Anmerkungen sehen nur wir als Moderatoren. Sie sind nicht für das Auditorium sichtbar. Also keine Hemmungen, immer her mit den Fragen. So, nun möchte ich gerne das Wort unserem Gast übergeben. Lieber Jan, es sind ja gerade spannende Zeiten und auch beim Income Builder hat sich Spannendes ergeben, denn seit dem 30. Juni darf der Income Builder jetzt auch offiziell den Status des SFDR Artikel 8 Fonds tragen. Was hat sich denn da an der Strategie bzw. am Portfolio geändert und was ist der Grund für diesen Wechsel von SFDR 6 zu SFDR 8?
Ja, danke Klaus. Ja genau, das ist die große Neuigkeit auf unserer Seite, was unsere Produkte anbelangt. Der Income Builder ist jetzt ein SFDR Artikel 8 Fonds, das heißt, er integriert ESG Ziele in dem Investmentprozess. Es ist kein Impact Fund, das heißt, weiterhin sind finanzielle Ziele das Hauptziel der Strategie. Aber bei der Umsetzung wird ESG jetzt deutlicher, mit mehr Bedeutung in den Fonds integriert. Warum wir das gemacht haben? Erst einmal, ich glaube, es ist einfach zeitlich. Viele unserer Partner hier in Europa ganz besonders, aber auch immer mehr in Asien, wollen ihre Produktaufstellung doch nachhaltiger gestalten. Und wir haben jetzt seit über einem Jahr mit vielen unseren Partnern geredet und wollten ihnen auch helfen, ihren Endkunden weiterhin interessante Anlagelösungen anzubieten, die aber auch nachhaltige Elemente mit einbeziehen. Und beim Income Builder haben wir das jetzt so gemacht, dass wir hier zusätzlich zu der existierenden Strategie, die sich nicht ändert, haben wir jetzt aber auch ein Beat the Universe Ziel mit eingeführt. Das heißt, dass das Portfolio des Income Builders zu jedem Zeitpunkt ein durchschnittliches ESG-Rating besitzen muss, das besser ist als das zugrunde liegende Anlageuniversum. Und dieses Anlageuniversum ist jetzt so strukturiert, es ist ein Composite-Index von 70% MSCI World Acqui, All Country World Index, 20% der Barclays Global High Yield und 10% Barclays Global Aggregate. Das spiegelt natürlich mehr oder weniger die Zusammensetzung des Income Builder Fonds. Wenn man die Goldaktien und die Aktien und alles dazu tut, sind wir typischerweise zwischen 50% und 70%. Und High Yield und Government Bonds machen dann normalerweise das Restliche aus. Wir arbeiten hier sehr eng mit unseren Freunden von dir, von der Mund zusammen. Wir bei Fossil haben nicht die Möglichkeit, das ganze Universum der zigtausenden Unternehmen zu bewerten, was der ESG-Komponente angeht. Amundi als die größte Fondsgesellschaft Europas hat diese Skalenvorteile und wir nutzen natürlich diese Partnerschaft, die wir mit euch seit 20 Jahren haben, um da sehr eng zusammenzuarbeiten. Wir nutzen deswegen die Amundi ESG Rating System und versuchen da das Portfolio, wie gesagt, immer besser aussehen zu lassen als der zugrunde liegende Anlageuniversum. Das bedeutet im Endeffekt, dass es in der Zukunft vielleicht zu Anlageentscheidungen kommen wird, die uns ein bisschen weniger Spielraum geben. Aber zurzeit ist es nicht der Fall. Der Income Builder war noch bevor wir mit diesem Projekt angefangen haben, schon mit einem weitaus höheren ESG-Rating als das zugrunde liegende Universum. Das heißt, dass dieser Wandel jetzt erst einmal nichts geändert hat. Denn das Portfolio ist heute genauso, wie es noch vor dem 30.06. ist. Wir mussten nichts verkaufen, wir mussten nichts kaufen, um dieses Nachhaltigkeitsziel gerecht zu werden. Das heißt, erst einmal keine Änderung und das Portfolio ist so weit besser als das Universum, dass wir auch in der näheren Zukunft auch keine Änderungen hier sehen oder antizipieren. Aber natürlich, wie gesagt, diese neue Constraint, dieses neue Ziel kann letzten Endes in der Zukunft irgendwann mal dazu führen, dass wir vielleicht einige Unternehmen oder einige Länder nicht ins Portfolio reinbringen oder nicht mit der gleichen Gewichtung, um dieses ESG-Ziel gerecht zu werden.
Ja, wunderbar. Vielen Dank dafür, für die klare Aussage, Jan, und herzlichen Glückwunsch für diese zukunftsweisende Entscheidung. Und dann drängt sich natürlich gleich die Frage auf, wie sieht es denn mit dem International Fund aus? Habt ihr da auch Pläne für einen möglichen Wandel zu SFDR Artikel 8?
Ja, wir arbeiten da auch dran, für die gleichen Gründe. Viele unserer Partner würden gern, dass dieser Fonds SFDR Artikel 8 wäre. Aber gleichzeitig wollen auch alle, dass dieser Fonds aus historischen Gründen seine Maximum-Flexibilität behält. Das ist ein bisschen die Quadratur des Kreises, muss ich gestehen. Und wir arbeiten schon jetzt seit fast 12 Monaten an diesem Projekt. Noch kann ich Ihnen nicht garantieren, aber wir glauben, wir haben eine Lösung gefunden, die uns sowohl erlauben würde, mehr Nachhaltigkeitselemente ins Portfolio reinzubringen, ohne die Flexibilität des Portfolios drastisch zu vermindern. Noch bin ich ganz hundertprozentig sicher darüber, aber wir arbeiten da sehr aktiv dran und hoffentlich könnten wir nach der Sommerpause hier mit Neuigkeiten rüberkommen und vielleicht sogar dann mit einem Wechsel zum SFDR Artikel 8 bei Jahresende oder Anfang 2024.
Wunderbar, vielen Dank, Jan. Ja, zwei Folien haben wir schon gesehen und schon ein Drittel unserer Zeit ist abgelaufen. Deswegen gleich im Anschluss daran. Die Aktienmärkte laufen ja dieses Jahr soweit wirklich insgesamt ganz gut. Was ist denn eure Analyse hierzu und was ist euer Ausblick für den First Eagle im zweiten Halbjahr?
Ja, also die Märkte sind eben, hast du recht, haben eigentlich ein fast überraschend gutes Jahr hinter sich. Wir hatten ja Bankenkrise, wir haben immer noch den Krieg in der Ukraine, weiterhin doch relativ hohe Inflation, auch wenn sie hier in Europa anscheinend leicht runtergeht. Natürlich die Ölpreise sind ein bisschen runtergekommen und Rohstoffpreise allgemein sind ein bisschen niedriger als letztes Jahr, was natürlich geholfen hat auf der Inflationsseite. Aber trotzdem ist der Markt zumindest so wie es aussieht, überraschend positiv seit dem Anfang des Jahres. Aber das Bild ist ein bisschen anders, wenn man sich das detaillierter anguckt. Und zwar ist der Markt doch sehr, sehr konzentriert seit dem Anfang des Jahres. Ich habe nämlich hier vor ein paar Tagen eine Grafik gesehen, die zeigt, dass wenn man den S&P 500 zum Beispiel gleichermaßen gewichtet, das heißt nicht per Marktkapitalisierung, sondern jedes Unternehmen kriegt die gleiche Gewichtung, ist es der schwächste Rebound-Markt in der Geschichte nach einem Bärenmarkt in Amerika. Und zwar ist es wirklich der Fall, dass nur noch eine Handvoll Unternehmen wirklich die Indizes nach vorne treiben und dass der Rest des Marktes eigentlich nur noch vor sich hin glättet und nicht wirklich aus den Startlöchern kommt. Und diese Konzentration hat viel mit dem mit künstlicher Intelligenz, mit dem Thema AI zu tun. Das ist wirklich besonders in den letzten 3 Monaten das Thema Markt gewesen, das die Aktienmärkte vorangetrieben hat. Aber insgesamt ist der Markt doch ein bisschen schwächelnd, wenn man sich das mehr im Detail anguckt. Und das ist halt die Frage, ist der Markt jetzt schon ein bisschen unterdruckt, weil man hier eine Rezession in Amerika antizipiert oder in Europa? Wird sie kommen, diese meist erwartete Rezession oder auch nicht? Da natürlich haben wir bei Fossil keine Kristallkugel. Unsere Portfolios, wie wir gleich sehen werden, sind relativ defensiv aufgestellt und sollten, falls es doch schwieriger wird an den Märkten in den nächsten Monaten, relativ resilient aussehen. Aber wie gesagt, wir haben leider keine Kristallkugel. Es wird sehr interessant zu sehen, wie sich die amerikanische Wirtschaft, besonders aber auch die europäische Wirtschaft, nach der Sommerpause benehmen wird.
Ja, das bleibt auf jeden Fall spannend und interessant. Vielleicht können wir zunächst nochmal in den Rückspiegel schauen und uns angucken, wie die First Eagle Fonds im Umfeld des ersten halben Jahres sich geschlagen haben. Ja,
also insgesamt doch relativ okay. Es ist nichts Berauschendes. Der International Fund ist in Euro bei knapp über 5% im Plus. Der Income Builder bei knapp 3% im Plus. Und das sind Daten per letzte Woche. Das ist jetzt nicht berauschend und ist doch relativ unter den Marktindizes. Das hat, wie gesagt, damit zu tun, dass wir doch mehr defensiv aufgestellt sind und in einem Markt, der sehr konzentriert in diesen Wachstums- und AI-orientierten Unternehmen getrieben wird, sind wir natürlich da weniger präsent. Besonders im Income-Builder-Fonds natürlich, das ist ja ein ertragsorientierter Fonds, ist, hat er kaum Exposure zu diesen großen Tech-Unternehmen, die meistens halt keine Dividenden auszahlen. Und das hat sich natürlich auch bewährt, das hat sich natürlich auch ausgewirkt auf der relativen Performance seit Anfang des Jahres. Aber im Vergleich zu deren Peer-Gruppen sehen die Fonds doch relativ ganz gut aus. Also die tun schon ihren Job. Es ist einfach ein Marktumfeld, das gerade nicht besonders gut ist für uns, weil wir ein bisschen defensiver ausgestellt sind als das als der Markt.
Ja, das hoffen wir, dass das sich dann auch nochmal in der zweiten Jahreshälfte auszahlen wird. Aber nochmal die Frage auch, wer war denn der Hauptperformance-Treiber year-to-date bisher?
Ja, vorsichtig, wie gesagt, die Mutter aller Tugenden, das sagte mein Vater schon immer, als ich noch in der Schule war, als guter alter Banker, sagte das mein Vater immer, und das ist bei uns bei Fossil auch das höchste Motto. Unser Ziel ist ja immer, erst einmal das Risiko permanenten Kapitalverlustes zu vermeiden. Das heißt, wir sind von Natur aus, würde ich sagen, fast defensiv. Und ich glaube, im heutigen Markt macht es viel Sinn. Wenn man sich jetzt die Fonds anguckt, alle Asset-Klassen haben positive Performance zum absoluten Return beigetragen. Aber man muss es auch gestehen, relativ zu den Aktienindizes oder zu den Bond-Indizes haben wir da underperformed. Auf der Aktienseite ganz logisch, wir sind entweder leicht oder sogar stark untergewichtet im Income-Builder, was Wachstumsaktien angeht. Gold ist auch unter Druck gekommen, weil der Dollar natürlich stärker geworden ist oder immer noch an Stärke behalten hat und weil weiterhin über höhere Zinsen spekuliert wird. Das hat Gold in den letzten Monaten nicht geholfen. Und auch auf der Bond-Seite, da sind wir weiterhin doch sehr, sehr defensiv. Wir haben wir haben die historisch niedrigste Exposure zu High Yield und haben auch kaum Durationsrisiko eingenommen. Und das hat sich auch relativ negativ auf die Performance umgeschlagen, auf die relative Performance umgeschlagen, diese eher defensivere Ausrichtung der Portfolios.
Ja, das macht ja auch Sinn in dem Zusammenhang. Ja, wo wir jetzt schon so ein bisschen den Blick reinbringen in das Portfolio, was hat sich denn in den Portfolios seit dem Anfang dieses Jahres getan?
Ja, also in diesem Umfeld ist es für uns keine Zeit, hier sowohl groß zu verkaufen als auch groß einkaufen zu gehen. Letztes Jahr waren wir sehr starke Aktienkäufer. Aber die Märkte haben sich doch insgesamt doch wieder zurück hochgeschraubt. Die Sachen, die im Moment sehr, sehr stark performen, sind Sachen, die wir meistens nicht in den Portfolios haben. Deswegen verkaufen wir die nicht unbedingt. Aber insgesamt sind wir seit Anfang des Jahres doch leicht Nettoverkäufer von Aktien. Wenn man sich das aber anguckt, fast 80% unserer Aktienpositionen in beiden Fonds sind stabil. Das heißt, da haben wir weder verkauft noch gekauft. Das ist wirklich an der Marge, das sind marginale Käufer oder marginale Verkäufer, aber jetzt keine super aktive Situation. Einfach der Markt ist weder teuer noch günstig genug, um hier mehr bedeutende Anlageentscheidungen zu treffen. Wie gesagt, wir haben auf der Bond-Seite haben wir noch nichts getan, auf der High-Yield-Seite. Alles, was ausgelaufen ist, wurde nicht neu ins Portfolio reingebracht. Das führt dazu, dass wir da weiterhin eine sehr, sehr niedrige Exposure haben. Wir waren aber und sind immer noch leicht Nettokäufer von Staatsanleihen im Income Builder. Da hat sich zum Beispiel die Quote doch fast verdoppelt. Wenn man sich das heute anguckt, wir haben jetzt knapp 8% Exposure zu Staatsanleihen im Income Builder. Wenn sie jetzt ein Jahr zurückgehen werden, da hatten wir gerade mal 4-5% Exposure in dem Bereich. Also da haben wir angefangen, ein bisschen mehr Opportunitäten zu finden, aber auch hier, wie gesagt, mit geringer Duration. Wir kaufen da meistens Staatsanleihen, Qualitätsstaatsanleihen in Amerika mit 2-3 Jahren Laufzeit. Das ist da, wo wir das beste Yield bekommen, ohne viel Risiko einzugehen. Also insgesamt die Portfolios weiterhin relativ defensiv aufgestellt mit relativ hoher Gold-Exposure. Die ist jetzt leicht runtergekommen in den letzten Wochen. Und zwar jetzt bei 13% in den Herstellungen und bei 9% im Income-Builder. Das hat jetzt nicht damit zu tun, dass wir Gold verkauft haben. Das hat einfach damit zu tun, dass Gold underperformed hat in den letzten Wochen und dadurch die Goldquote leicht runtergekommen ist. Noch haben wir das nicht genutzt, um wieder in Gold zu investieren. Wir finden, dass Gold jetzt noch nicht günstig genug ist, um da zurück einzusteigen. Und das Exposure zu Gold ist weiterhin relativ hoch in den Portfolios. Das reicht uns noch so. Es müsste wirklich weiter runterkommen, bevor wir da Nachkäufe erledigen würden. Die Kassenquote ist um den Durchschnitt, würde ich sagen, beim International Fonds. Circa 10% ist, was wir historisch haben. Das spiegelt auch eigentlich die Marktsituation wieder. Die meisten Unternehmen heute sind irgendwo in diesem No Man's Land weder teuer noch günstig. Es gibt hier und dort ab und zu ein paar Opportunitäten, aber auch nicht so viel, sowohl zum Verkaufen als auch zum Kaufen für uns. Und das ist ähnlich beim Income Builder. Da müssen Sie ein bisschen aufpassen, die 3%, die Sie hier sehen auf der Kassenseite, das ist nur wirklich kassenähnliche Titel, aber wir haben auch eine Menge von den Investment Grade Unternehmensanleihen, die in den nächsten 6 Monaten auslaufen und die wir jetzt schon als eine Art kassenähnliche Position sehen. Das heißt, wenn man das dazu tut, dann sind wir eher bei 5-6% Exposure zu kassenähnlichen Wertpapieren im Income Builder. Also relativ neutrale Kassen-Exposure, relativ hohe Gold-Exposure, defensive Ausrichtung, was die Anleihen angeht, besonders auf den hochverzinslichen Anleihen und leicht unterdurchschnittlich, was die Aktienexposure angeht.
Gut, vielen Dank. Wir haben in den letzten Wochen Fragen von unseren Partnern bekommen, inwieweit eure Fonds heute noch in kleinere Unternehmen investieren können, einfach aufgrund der Größe. Kannst du uns da ein paar Einblicke geben?
Ja, natürlich gerne. Aber wir haben hier eine Slide vorbereitet, um Ihnen einen kleinen Überblick zu geben, was denn das Engagement der Fonds zu diesen kleineren und mittleren Unternehmen betrifft. Es ist klar, der International Fonds hat da ein bisschen weniger Exposure. Der Fonds ist natürlich wesentlich größer mit über 5,5 Milliarden Dollar an Volumen. Aber auch die zugrunde liegende Global Value Strategie zum International Fonds ist ja ziemlich groß. Und wir verwalten in dieser Strategie über 60 Milliarden Dollar an Assets. Es ist einer der größten aktiv gemanagten Global Equity-orientierten Strategien auf der Welt heute. Und das heißt natürlich, dass der Spielraum hier in kleinere Unternehmen zu gehen doch relativ gering ist. Aber weiterhin, wenn man sich das anguckt, Mid-Caps und Small-Caps machen ungefähr ein Viertel, ungefähr ein Viertel des Aktienportfolios aus. Und da haben sie viele verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Ländern. Ich wollte vielleicht ein kleines Beispiel geben. Wir haben noch ein historisches Unternehmen, das heißt T. Hasegawa. Das ist in Japan ansässig. Das haben wir seit über 20 Jahren im Portfolio. T. Hasegawa ist einer der Marktführer für Düfte und Parfums in Asien, sowohl was so und Aromen, sorry, Düfte und Aromen, sowohl was Parfums angeht, aber auch für Getränke, für die Düfte in den Häusern und alles. Da sind sie einer der Weltmarktführer. Das ist eine sehr, sehr starke Marke, die halt kein Mensch kennt. Aber wenn Sie zum Beispiel bei Shiseido oder bei anderen asiatischen Marken einkaufen, da haben Sie meistens die Produkte von T. Hasegawa drin. Ein sehr altes Unternehmen, 100 Jahre alt, familiengemanagt, relativ günstig, wenn man es vergleicht mit dem Marktführer hier in Europa. Das ist ein französisches Unternehmen, das heißt Robert T., das wir auch gut kennen, weil wir es auch jahrelang im Portfolio hatten. Das ist doppelt so teuer wie T. Hasegawa, obwohl beide Unternehmen sich mehr oder weniger die Welt aufteilen, was Aromen und Düfte angeht. Und T. Hasegawa eigentlich nicht ein schlechteres Unternehmen ist. Es ist einfach nur japanisch. Und auch wenn jetzt Japan wieder anfängt, an den Märkten an Attraktionen zu gewinnen, es ist weiterhin ein Land, das noch relativ unterbewertet ist und wo wir solche Spitzenklassenunternehmen günstig in den Portfolios haben können. Der Income Builder hat da viel mehr Engagement in diesen Small- und Mid-Caps, mit über einem Drittel des Portfolios, fast 40%. Das hat damit zu tun, dass hier die Strategie insgesamt knapp 5 Milliarden groß ist, also gerade mal ein Zehntel der International Funds, was die gesamte Strategie an Assets under Management angeht. Wir haben hier viel mehr Spielraum, in kleinere Unternehmen zu investieren. Das tun wir natürlich dann auch sehr aktiv. Hier wollte ich ein paar Beispiele mitgeben. Wie Sie wissen, Fast Eagle ist ja ein uraltes Bierunternehmen. Wir haben schon seit eh und je in Bier investiert und das tun wir auch weiterhin in große Namen wie Heineken, das wir jetzt neuerdings seit Anfang des Jahres wieder im Portfolio haben, aber auch in kleinere Unternehmen. Hier in Chile zum Beispiel, da haben Sie ein Unternehmen, das heißt CCU. Das ist der größte Bierbrauer Südamerikas. Die haben die Marke wie zum Beispiel Cristal, das Sie vielleicht kennen, wenn Sie schon mal in Südamerika unterwegs waren. Das vertreiben die. Die vertreiben auch alle möglichen Produkte von Pepsi, von Heineken, von Nestlé, der größte Trinkwasserproduzent in Südamerika. Aber auch ein kleineres Unternehmen in Thailand, ThaiBev, für die, die in Thailand Urlaub machen, wenn sie da das Chang-Bier trinken, das ist von ThaiBev. Da sind wir auch seit sehr, sehr langer Zeit investiert und auch im Vorgänger Fraser Neave waren wir lange Zeit investiert. Das sind super Marken, die auch sehr inflationsgeschützt sind und so kleine Nische-Players, die viele Leute nicht unbedingt kennen, aber die in ihren lokalen Märkten sehr, sehr dominant sind und die wir seit Jahren in unseren Portfolios haben können, weil wir hier auch die Flexibilität haben, in kleinere Unternehmen zu investieren.
Super, vielen Dank für diese sehr greifbaren Titel, Jan. Wir haben ja in diesem Jahr gerade auch bei den Titeln, die nicht so greifbar sind von der Technik her, also Artificial Intelligence bzw. die künstliche Intelligenz, das scheint ja das beherrschende Thema in den letzten Wochen zu sein. Was ist denn eure Meinung dazu und habt ihr dort Exposure zu?
Ja, wie gesagt, künstliche Intelligenz oder AI war das ganz klar dominierende Thema im Markt seit 3 Monaten. Wir haben hier eine interessante Grafik aufgestellt, vor und nach dem Pleitegeier Silicon Valley Bank. Das ist wirklich der Startpunkt gewesen für dieses AI-Thema. Eigenartigerweise in dieser Bankenkollaps hat dazu geführt, dass plötzlich sich alle nun auch um Artificial Intelligence interessiert haben und das zu einer sehr, sehr starken Konzentrierung im Markt geführt hat, die sich fast verdoppelt hat in diese Konzentration zwischen den Monaten vor und nach dieser Bankenkrise. Künstliche Intelligenz ist wirklich, sind wirklich 3 Themen. Es gibt das Dachthema Künstliche Intelligenz. Darunter gibt es natürlich 2 wichtige Themen. Das ist auf einer das Machine Learning. Das sind ein Teilbereich, wo Maschinen einem System automatisch ermöglichen, ihre Erfahrungen aus Erfahrungen zu lernen und sich von alleine zu verbessern. Und dann gibt es noch das Deep Learning. Das sind wirklich dann spezifische Lernalgorithmen, die sich sogar von den Nervenzellenverbindungen im menschlichen Gehirn inspirieren und so wirklich fast das menschliche Denkweise replizieren. Wir bei First Eagle, wenn wir uns die künstliche Intelligenz angucken, erst einmal gibt es hier sowohl Chancen als Risiken. Das ist immer ganz wichtig natürlich, wenn es größere Wandel gibt, wie künstliche Intelligenz, der mit Sicherheit unsere Welt in den nächsten 10, 20 Jahren doch grundlegend auch wieder verändern wird, gibt es sowohl Chancen als Risiken und die versuchen wir beide zu identifizieren. Auf der Chancenseite kann man sich das so sehen, dass es 3 verschiedene von Unternehmen gibt. Es gibt natürlich die Pure Players, die Unternehmen, die fast 100% ihres Umsatzes nur damit generieren, dass sie künstliche Intelligenz Technologien und Algorithmen und Systeme entwickeln und vertreiben. Dann gibt es natürlich das ganze Ökosystem drumherum. Es gibt Hersteller von Chips zum Beispiel. Wir arbeiten
wir müssen stark ein bisschen auf die Uhr schauen. Entschuldige,
ja. Ich bin gleich fertig. Ja, kein Problem. Ich bin gleich fertig. Wir haben zum Beispiel TSMC im Portfolio, das ist der Weltmarktführer, und Samsung. Das sind die 2 Weltmarktführer für Chips, die gebraucht werden, um AI zu machen. Wir haben Unternehmen wie Meta, Alphabet oder Microsoft, die doch stark in dem Business involviert sind, auch wenn es nur zurzeit nur einen Bruchteil ihres Umsatzes ausmacht. Das sind natürlich die Zulieferer, da sind wir doch ganz relativ stark involviert. Auf den Produzenten haben wir nicht, das sind Unternehmen, die meistens noch kein Geld verdienen und wenn überhaupt sehr, sehr teuer sind zurzeit, das ist was für unsere Wachstumsfreunde, da sind wir nicht involviert. Aber wir haben auch Benutzer, es gibt natürlich viele Unternehmen, die von KI profitieren werden, um ihre Produktivität zu verbessern. Und da gucken wir sehr stark drauf, welche der Unternehmen in unserem Portfolio das in der Zukunft benutzen werden und wie sie es implementieren werden und welche auf der anderen Seite davon Probleme bekommen könnten, disruptiert werden könnten. Und da sind wir sehr, sehr vorsichtig und gucken uns das ganz genau im Detail an, um auf der richtigen Seite der Schiene zu liegen.
Super, herzlichen Dank, Jan, für den interessanten Einblick. Hier sehen Sie auch nochmal die Top-10-Liste. Und wo wir die Liste noch sehen, vielleicht noch ein Hinweis in eigener Sache. Am nächsten Dienstag, den 11. Juli, findet der nächste Produkt-Update-Call statt. Und zwar mit dem Amundi Weltertrag nachhaltig. Sie erhalten wieder wichtige aktuelle Informationen rund um diesen Fonds. Und bereits 2 Tage später können Sie unserem CIO Thomas Kruse mit seinem CIO-Call lauschen. Er bespricht und beleuchtet gemeinsam mit Helene Windischbauer unsere Head of Multi-Asset Retail Solution das erste Halbjahr 2023. Dabei werden Sie ebenfalls einen Blick nach vorne auf das zweite Halbjahr 2023 wagen. Und wir dürfen gespannt sein auf die interessanten Einblicke unserer beiden Kompetenzträger. Ich lade Sie ein, hier die anstehenden Veranstaltungen zu genießen und sich hier mit Hilfe der QR-Code anzumelden. Ich danke sehr dem Jan Vormoor. Vielen Dank für deine spannenden Einblicke und natürlich danke ich Ihnen für Ihre Zeit. Ich wünsche Ihnen eine angenehme Woche, viel Erfolg und bleiben Sie gesund. Ihr Klaus Suck.